herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe heute einen Heilpraktiker einladen dürfen, mit dem ich aber sehr philosophische Gespräche machen möchte. Es ist nicht geringer als der Dr. André Peter. Ganz herzlich willkommen, lieber André. Schön, dass du da bist.
Danke ebenfalls, dass ich da sein kann.
Ja. Unsere letzten Sendungen waren überragend schön, auch für mich. Ich habe viel lernen dürfen, weil wir einfach deine Fachkompetenz, nämlich auch die Hintergründe zu einer Heilung für einen Patienten, durchleuchtet haben, nämlich auch die geistigen Komponenten. Leider Gottes heute noch ein großes Thema, was in der Medizin total vernachlässigt wird.
Nicht total, aber doch sehr. In der Psychiatrie selbstverständlich mehr, aber in der Medizin schon leider, ja. Ziemlich am Rand.
Auch wenn man weiß, Placebo, Nocebo-Forschung, Quantenphysik und so weiter. Aber das soll heute ja gar nicht das Thema sein, denn wenn ich ja mit dir so zusammensitzen darf, weiß ich ja, du hast ein unglaublich großes, breites Wissen, auch über die Geschichte. Und heute möchte ich gerne mit dir über die östliche Suche nach Erleuchtung reden und zitiere hier die Autobiografie von Yogananda, das Buch, dieser dicke 700-seitige Schinken lesen dürfen. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt.
Ja, es ist auch ein beeindruckendes Buch, nur schon, weil eben da spricht jemand authentisch, der hat das erlebt. Das ist nicht irgendwo erfunden, aus 11 Büchern ein 12. gemacht, sondern das ist sein Leben, so wie er es erlebt hat. Und das bringt ihn uns auch nahe, weil wir haben es mit einem Menschen aus Fleisch und Blut zu tun, der all seine Irrungen und Wirrungen auch mitmacht. Und da können wir teilnehmen. Ist also nicht irgend so ein Heiliger irgendwo auf einem Piedestal, sondern ein Mensch, mit dem man wirklich in Kontakt treten kann. Und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt dabei auch nicht. Denn wenn einfach keine Möglichkeit mehr da ist, mit so einem Wesen in Beziehung noch zu treten, in irgendeiner Form, die noch irgendwo menschlich ist, dann wird es schwierig. Dann hat man auch mehr Mühe, einen solchen Inhalt dann anzunehmen.
Mhm. Also das ist auch das, was ich bei dir so schätze, die Authentizität. Weißt du, du musst nichts mehr verkaufen, du hast einfach Lebenserfahrung, du hast Weisheiten sammeln dürfen, du hast dein Ego irgendwo durch auch ein bisschen ablegen dürfen.
Richtig.
Und jetzt spürt man eben auch das und man hört auf dich, auf den Alphöhe aus Heiden.
Ja.
Was hat dich aus diesem Buch so fasziniert, aus dieser auf der östlichen Suche nach Erleuchtung?
Ja, mal der ganze Werdegang. Ich habe ja immer auch danach gesucht. Ich wollte die letzte Wahrheit ergründen, also eigentlich den Samadhi-Zustand erreichen, wie der Yogananda auch. Und das ist halt eine Sache der Entwicklung. Das kann man nicht mit dem Brecheisen erwirken. Aber wenn man sein Leben verfolgt, sieht man, wie man da auch gewisse Fortschritte machen kann, gewisse Erfahrungen sammeln kann in der Richtung. Der Mukunda, so hieß er noch in seinem normalen Taufnamen, als kleiner Junge, was er da so erlebt, das sind Sachen, die kennen wir alle eigentlich ja auch aus unserem Leben. Zum Beispiel, seine Schwester hatte mal einen Furunkel. Und dann durfte sie so eine wunderbare, schöne, farbige Creme auftragen, um das zu verschwinden. Und er als kleines Kind, als kleiner Bruder, ach, die Salbe, die will ich auch. Und hat sich gewünscht, dass er die Salbe auch kriegt. Was ist dann passiert? Anhand der geistigen Entwicklung, die er eben bereits hatte, hat er dann auch einen Frunkel gekriegt. Und dann durfte er die Creme anwenden. Also da sehen wir auch im Wirken die geistigen Kräfte im Hintergrund, nicht, was sie bewirken. Man muss vorsichtig sein mit dem, was man denkt, sonst es kann sich materialisieren. Mhm. Und das zeigt sich im ganzen Werk bei ihm, in der ganzen Autobiografie. Mhm. Dieser geistige Hintergrund, wie sehr sich der materialisieren kann, wenn das Bewusstsein eben stark genug ist. Hundertprozentig.
Was hast du für dich hinausgezogen bei der östlichen Suche nach der Erleuchtung?
Östliche Suche zeichnet sich ja aus dadurch, dass man versucht, durch stetes Üben sich dieser Wahrheit, dieser letzten Wahrheit zu nähern. Also es ist nicht etwas, das von heute auf morgen kommt. Da macht man alle möglichen Übungen, Meditationen und so weiter, um immer ein bisschen näher dieser Angelegenheit zu kommen. Der Vorteil des östlichen Weges gegenüber dem westlich dann eben auch, was man mal erreicht hat, kann man wieder reproduzieren. Also die Resultate, die man erreicht hat, kann man wieder reproduzieren. Bei der westlichen Suche nach Weisheit hat man normalerweise einen wirklich einen Meister neben sich, aber den braucht man auch, weil da werden Dinge unternommen, werden Übungen gemacht. Wenn der Schüler allein wäre, würde er draufgehen, schlicht und einfach dabei. Durch die Gegenwart seines Meisters kann er gerettet werden. Er hat so einen schnelleren Zugang vielleicht zu diesem letzten Wissen.
Im Osten oder hier?
Im Westen. Im Westen. Und im Osten ist es eben üben, Disziplin. Nicht nur das könnte man eigentlich als Überschrift schreiben, bei der östlichen Art die Erleuchtung zu suchen. Mhm. Währenddem die westliche ist sehr experimentell. Geht vielleicht schneller, aber ist todgefährlich, wenn ich keinen Meister neben mir habe, der mich immer wieder aus brenzligen Situationen rettet. Also du kennst vielleicht die Bücher da von Carlos Castaneda und seine Erlebnisse. Das ist der schamanische Weg, der westliche Weg. Und der östliche zeichnet sich eben, ist ein ganz anderer Weg, ein Weg der Disziplin. Ständiges Üben. Auch die Shaolin-Mönche zum Beispiel gehören auch in diese östliche Tradition. Was die machen, das kann man nicht einfach auf Anhieb. Stetes Üben. Üben auch darin, sein Bewusstsein zu konzentrieren, hundertprozentiges Konzentration zu erreichen. Und das ist natürlich für uns Normalbürger außerordentlich schwierig.
Ich meine, die Mönche dort speziell, die beweisen ja eigentlich in überragender Art und Weise, wie der Geist Herr sein kann über den Körper.
Selbstverständlich, ja. Das habe ich auch schon erlebt. Bei einer Hypnose-Ausbildung mussten wir am Schluss ein Brett durchschlagen mit der Handkante und dann über Glasscherben laufen und über Feuer. Kann man alles im Laufe der Zeit, aber sicher nicht von Anfang an.
Okay. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie der Geist letztendlich den Körper dazu bringt, über Scherben zu laufen. Oder über ein Feuer, dass man plötzlich dieses Feuer, ich meine, es ist ja da, es ist ja heiß. Ja. Und plötzlich läuft man darüber und spürt es nicht.
Was ist da? Unsere Projektion von irgendetwas ist da. Was ist diese Wirklichkeit? Wir können uns ja dann nachher später noch zu dem Thema äußern. Es ist nur immer eine Projektion von uns selbst. Es ist nicht etwas, das an sich so existiert. Und diese Wirklichkeit kann ich selbstverständlich verändern durch mein Bewusstsein, nicht? Was sehe ich da? Ein Studio. Wunderbar. Jetzt stell dir mal vor, du würdest das, was du siehst, jetzt hören. Und umgekehrt, was du hörst, sehen. Die Wirklichkeit hier herum, das Außen, ist nach wie vor dasselbe. Aber in der Wirklichkeit würdest du dich sehr schwer orientieren können. Völlig neu. Da wäre man verwirrt, nicht? Das ist Wirklichkeit. Das ist immer Projektion von uns selbst. Wenn ich mich also auf die Scherben konzentriere, beim übers Glas laufen, dann tut's weh. Ich gebe ja da Energie hinein. Wenn ich das aber so sehe, wenn ich mich schon drüben sehe, jenseits der Scheiben, ich bin bereits angekommen, was hinter mir liegt, das kann irgendein normaler Weg sein, das kann Glas sein, das kann Feuer sein, dann hat das keine Relevanz mehr. Das ist das, was Bewusstsein
ist. Das ist so schwer zu begreifen, was du sagst, denn in der Tat muss ich ja nach wie vor mit den nackten Füßen über die Glasscherben laufen. Und das Glasscherbe, das ist eine physikalische Tatsache, die kann mir in die Fußsohle einschneiden.
Das ist richtig.
Und nur indem ich mich denke, ich bin schon darüber gelaufen und bin auf der anderen Seite und es hat nicht wehgetan, kann ich ja das nicht ungeschehen oder als Illusion betrachten.
Ja, eben, du beschreibst das ja, so wie das normalerweise auch aufgefasst wird. Du beschreibst das in einem zeitlichen Nacheinander, nicht? Mhm. Und das ist es eben nicht. Ich bin da. Auf der anderen Seite. Nicht unterwegs. Ich bin da. Was vorher war, spielt überhaupt keine Rolle. Ich meine, du kennst den Dr. Joe Dispenza.
Ja, Jan, oder? Sicher.
Also, er zeigt ja noch und noch, wie dieses Bewusstsein eben irgendetwas bewirkt. Eine totale Veränderung im Körper bewirken kann. Bei ihm selbst, er hat ja Paraplegie so überwunden. Nicht? Seine kaputten Rückenwirbel, die waren nachher wieder völlig ganz. Warum? Kraft des Bewusstseins. Nicht? Und Yogananda hat selbstverständlich auch solche Erfahrungen gemacht, um wieder zurückzukommen zu ihm.
Was ich dort noch so faszinierend gefunden habe, und da mag ich mich an das Buch noch gut erinnern, weil ich vielleicht vor 10, 15 Jahren gelesen habe, als er verstorben war, irgendwann eine Woche, zwei Wochen später, immer noch auf der glaube, auf einmal aufgebahrt war.
Ja, ja. Und zwar bei 40 Grad Außentemperatur. Ja, nicht gekühlt.
Hat nicht gealtert.
Richtig. Er ist nicht verwest. Der Verwesungsprozess hat nicht stattgefunden. So fängt das Buch ja eigentlich an. Das ist die Einleitung eigentlich zum Buch. Wobei, da ist er nicht allein. Padre Pio sagt dir ja auch was, nicht wahr? In Italien, der liegt im Gargano am Sporn des Stiefels. Da liegt er aufgebahrt, auch er. Ist nie verwest. Man hat eine dünne Wachsschicht über sein Gesicht gelegt, damit es nie austrocknet, aber er ist noch so, wie als er gestorben war. Das sind keine Einzelfälle, es gibt viele solche Fälle.
Nur wie muss man sich das wieder erklären?
Wenn die Zellen in ihrem Urzustand erhalten werden können, dann gibt es auch keinen Alterungsprozess. Aber das ist etwas, daran arbeiten wir eben in unserem Leben sehr negativ. Unsere Zellen altern, weil wir ihnen alles Mögliche zumögen. Die Telomere, diese Endphasen der Zelle, die verkümmern, werden kürzer und damit wird die Zelle einfach weniger überlebensfähig und altert dann eben. Aber es ist ein Prozess, der nicht stattfinden muss. Nur sind wir in unserem Bewusstsein noch nicht so weit, dass wir das produzieren können. Und darum geht es ja, dass man eben solche Zustände eigentlich erreicht. Es geht nicht unbedingt um das ewige Leben. Dass wir in unserem Körper hier weiter existieren. Der Körper ist ein nettes Kleid. Das legen wir irgendwann mal ab. Das ist auch nicht tragisch. Die Seele lebt sowieso weiter. Das haben selbst die Christen begriffen, ja, dass das so ist.
Die letzten 300 Jahre haben sie es, glaube ich, eben abgegeben, dieses Wissen. Oder waren es 400?
Das ist richtig, ja, leider Gottes. Aber gut, das ist immer noch in unserem Bewusstsein. Die Seele überlebt, der Körper nicht. Es geht nicht um das Überleben des Körpers eigentlich. Aber wenn ich mich in meinem Leben so weit entwickelt habe, dass ich eben diese geistigen Kräfte, diese Urkraft, diese Schöpferkraft im Hintergrund in jeder Zelle anwesend habe, dann altert der Körper nicht mehr. Dann muss ich den auch nicht mehr ablegen. Es gibt ja solche Wesenheiten, Babaji und so weiter, ist dir wahrscheinlich auch bekannt, die über Jahrhunderte gelebt haben, immer wieder da. Aber das sind Avatare, also nicht die blöden Avatare da aus den Computerspielen, sondern ein Avatar ist ein Meister, der kommt, um der Menschheit zu helfen.
Also das sagt man ja auch diesem Saint-Germain entgegen.
Richtig, oder? Absolut. Saint-Germain gehört dazu, sicher. Und da gibt es ganz viele, die lernt man kennen. In den Quintessenzen der Bachblüten sind die Namen dieser Meister verewigt.
Tatsächlich?
Ja.
Wie war jetzt bei dir die Entwicklung? Inwiefern prägt dich heute noch dieser östliche Weg?
Gut, es war für mich einfach schon beeindruckend zu sehen, dass aus diesem normalen Menschen Mukunda schlussendlich einer wird, der den Samadhi-Zustand, also den Zustand der Erleuchtung erreicht, nicht? Aber das ist ein langer Weg.
Lass mich mal noch über das Wort Erleuchtung sprechen. Was bedeutet das?
Das heißt Wechsel von diesem, unserem physischen Dasein, das gekennzeichnet ist durch Dualität. Wir existieren nur durch Gegensatzpaare, Mann, Frau, hell, dunkel, gut, böse und so weiter. Das eine ist nur durch das andere wahrnehmbar. Und das ist ein Wechsel auf die Stufe der Reinheit, die Stufe der Schöpfung. Das ist die Stufe der Reinheit. Da gibt es kein zeitliches Nacheinander mehr. Das ist ja, das hat auch die Physik erkannt. Das zeitliche Nacheinander ist eine menschliche Projektion, sonst nicht eine Illusion eigentlich. Die Quantenphysik zeigt allerdings, dass das gar nicht existiert. Es gibt das Hier und Jetzt. Und in den Zustand hineinzuwechseln, darum geht es, um zur Erleuchtung zu kommen. Und dann nimmt man eben wahr, im selben Moment, was 10.000 Kilometer weiter hinten einem passiert, oder die Säfte im Baum nebendran. Solche Wahrnehmung, die wir sonst eben nicht haben. Es ist ein absolutes Begreifen des Hier und Jetzt, wo immer ich mich mit meiner Aufmerksamkeit hinwende. Ich kann auch schauen, wie sieht es auf Alpha Centauri aus, 4 Lichtjahre weg. Kein Problem. Und eben das versetzt einen zuerst mal ins Staunen. So, dass man einfach nur noch den Mund offen lässt und eigentlich nicht mehr weiß, wie einem geschieht.
Also man kann das Wort Erleuchtung vielleicht auch definieren als Lebenserfahrungen. die einem die mit Weisheit in Verbindung steht.
Ja, wenn du sagst Lebenserfahrungen, das ist mir zu irdisch. Eben das bezieht uns wieder ein in unserer Art, wie wir leben, die wir eben nicht erleuchtet sind. Es geht schon darüber hinaus. Es ist wirklich ein Erwachen im Sein, in dieser Schöpfungskraft im Hintergrund. Die Christen haben das die Unio Mystica genannt. Eben im Osten wird das der Samadhi-Zustand genannt, wobei eben beim Samadhi-Zustand werden zwei Zustände unterschieden. Das Nirbikalpa und das Abhikalpa Samadhi, der reine Zustand, wenn man das zum ersten Mal erlebt überhaupt, nicht? Und da ist man gelähmt eigentlich vor Staunen. Und der andere Zustand, dass man diesen Zustand auch ins tägliche Leben hinein übernehmen kann und ob ich arbeite oder nicht, diesen Zustand erhalten kann. Das ist eigentlich das Ziel. Die Heiligen in ihren Höhlen im Himalaya, die haben die Möglichkeit, sich mit dieser Schöpfungskraft mal in Verbindung zu setzen. Das ist sicher mal sehr wertvoll. Sie werden aber durch nichts gestört. Ja. Und nun, diese Erkenntnisse, dieses Bewusstsein noch zu halten, wenn man hinauskommt, in den ganzen Jubel und Trubel der unserer Umwelt, das dann noch zu halten, das ist dann Meisterschaft, vorher noch nicht.
Ich erinnere mich immer wieder gern an die Geschichte, wie Buddha Buddha wurde, weil er einfach einerseits mal alles hatte und alles aufgegeben hat.
Richtig.
Lange Zeit an einem Baum gesessen ist, mit gar nichts.
Der Bodhibaum, ja.
Und plötzlich einfach diese zwei Dualitäten des Lebens gelebt, erkannt hat und dann eigentlich seine eigene Wahrheit, seine Polarität gefunden hat. Diese ganzheitliche Denkweise, dass er auch Körper ist, dass er auch ein geistiges Wesen ist. Ja, ja. Und ich sehe einfach auf dem Weg der Erleuchtung, wo viele, viele Menschen ja auch suchen, sehe ich aber auch immer wieder, dass man den Boden unter den Füßen verliert und plötzlich nur noch sich als rein geistiges Wesen sieht.
Das ist richtig. Wir haben unseren Körper, das ist der Tempel, in dem wir wohnen, dem sollten wir auch Sorge tragen. Und vor allem, ich kann nicht einfach einseitig den Geist entwickeln, sonst werde ich schizophren, das ist alles, was passiert. Ich muss den Körper mit durchlichten, mit durchwirken, sonst passiert gar nichts. Ich glaube, bei Hermann Hesse gibt es eine entsprechende Szene, die da kann man nur schmunzeln. Da kommt auch ein Schüler, kommt zu seinem Meister und sagt, ich will ins Kloster, ich habe genug von der Welt da. Kann ich nicht brauchen, will ins Kloster. Der Meister überlegt sich das dann ein bisschen und weißt du, was er ihm rät? Er soll ins Bordell gehen. Ist nicht unbedingt, was wir uns von einem Meister vorstellen. Aber was soll das? Er will ihm zeigen, du kannst nicht einfach nur deinen Geist entwickeln, du musst den ganzen Körper mitnehmen, du musst alle Facetten dieses Lebens auch mit einbeziehen und mitnehmen. Erst dann kommst du zur Erleuchtung. Allein nur den Geist entwickeln, das führt nur zu Krankheiten.
Ich habe noch so ein anderes Spruch mal gelesen in einem Buch, und zwar, wenn ein Mensch nur eine Seite gelebt hat, zum Beispiel wie jetzt der Buddha, nur auf einer Seite alles gesehen hat, aber die andere Seite nie, aber sich jetzt als Lehrer hervortut und über diese Seite redet, dann stand das Wort, dann ist das die Scheinheiligkeit.
Das hat sicher etwas, das glaube ich auch. Ja. Eben, es gehören wirklich beide Seiten zusammen. Wir sind nicht umsonst in einem Körper geboren worden. Der gibt uns die Möglichkeit, alle möglichen Dinge zu erleben und zu erfahren, die wir sonst nicht erfahren könnten. Und du weißt doch, wie wir sind. Wann begreift der kleine Hansi, dass er nicht auf die heiße Herdplatte fassen soll, wenn er sich die Finger verbrennt? Einfach. Und wir sind alle kleine Hansli, wir funktionieren alle so. Also das heißt, ich kann lang philosophieren und jemandem etwas erzählen. Begreifen, erleben tut das wirklich nur, wenn er es selbst erfahren hat. Da kommt niemand dran vorbei. Und eben der Yogananda zeigt eigentlich auch sehr schön, dass eben diese beiden Seiten dazugehören. Er zeigt, dass sie beide Seiten leben muss. Und auch sein Meister weist ihn immer wieder darauf hin. Es geht nicht einfach nur um den Geist. Nur in Anführungszeichen. Sondern eben, ich muss mein ganzes Wesen, da gehört der Körper dazu, muss ich mitnehmen. Wenn ich die Bodenhaftung verliere, dann werde ich höchstens krank. Dann ende ich dann irgendwo in der Psychiatrie.
Und jetzt haben wir gleich das Stichwort Krankheit, oder? Noch heute wird ja sehr häufig eigentlich die Krankheit versucht zu heilen, ohne den Geist mit einzubeziehen. Wenn man richtig, jetzt gerade solche Geschichten hört, wie auf dem Weg der Erleuchtung oder aus der Placebo-Forschung heraus oder aus der Quantenphysik, dann ist doch eigentlich der Weg zur Heilung undenkbar heute, ohne den Geist, den eigenen Geist mit einzubeziehen, oder?
Das ist so und war immer so, denke ich. Ja, selbstverständlich. Gut, die Menschen, die zu mir kommen, die haben einen verschiedenen Hintergrund, selbstverständlich. Den will ich auch gar nicht bewerten, darum geht es nicht. Ich merke, da gibt es Menschen, mit denen ich reden kann über solche Dinge. Die kommen eigentlich fast deswegen, weil sie mal eine andere Sichtweise hören wollen. Und andere Menschen, da weiß ich eigentlich, wenn die reinkommen schon, da brauche ich nicht zu reden. Sie können gar nicht verstehen, was ich ihnen sage. Dann lege ich einfach die Hände auf. Und was passiert beim Händeauflegen? Das sind intelligente Kräfte, die sind intelligenter als ich, die dann wirken und die schon auch ihren Einfluss eben haben auf das Gegenüber und ihn näher bringen diesem Geist, der im Hintergrund, dieser Schöpferkraft, die im Hintergrund steckt. Also es geht nicht einfach nur über die kognitiven Erkenntnisse des Menschen, sondern auch über das, was mit ihm passiert. Das kennt man auch aus dem Fernen Osten, kennt man eben auch aus dem Yogananda. Man sucht die Nähe eines Meisters, das ist das, was man im Osten Darshan nennt, nicht wahr? Die Nähe des Meisters suchen, um mit seiner Schwingung in Kontakt zu kommen, durch seine Schwingung erhoben zu werden, nicht wahr? Darum geht es eigentlich. Das ist im Osten ein sehr häufiger Vorgang.
Und trotzdem ist das Beispiel, wo du gerade machst, erinnert mich daran, dass die Leute auch sehr gerne die Selbstverantwortung abgeben. Ich habe ja einen sogenannten Erleuchteten um mich herum und der achtet schon auf mich, dass ich es richtig tue. Ob jetzt der erleuchtet ist oder letztendlich nur ein Manipulant.
Und was werden sie dann erleben? Dass eben nichts passiert. Es passiert erst etwas, wenn sie sich in diesem Prozess, wenn sie annehmen, dass sie selbst mitverantwortlich sind. Ich kann nicht zu einem Heiler kommen, kann ich auch beim Arzt nicht, und denken, wie beim Auto, ich bringe das in den Service, der macht es dann schon, am Abend ist alles gut. So geht es sicher nicht. Heilen hat ja immer mit dem Gegenüber zu tun. Ich kann nicht Heilung als Geschenkpaket übergeben. Ich kann nur jemanden dazu anregen, dass aus ihm selbst heraus wieder heil wird. Etwas anderes gibt es nicht. Ob das ein Heiler ist oder ein Arzt oder ein Heilmittel, es geht immer um dasselbe. Nur aus der Person selbst heraus kann heil werden wieder, nicht? Und heil und heilig haben dieselbe Wortwurzel, gehört zusammen, eigentlich nicht.
Was empfiehlst du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern in diesem Format, wo wir ja die östliche Erleuchtung ein bisschen reflektiert haben? Inwiefern, was hast du für ein Rezept, wie wir uns eigentlich hier als geistige Wesen weiterentwickeln könnten? Was würdest du da empfehlen?
Ja, da bin ich eigentlich doch auch sehr der pragmatische Mensch, der auf die Praxis bezogen ist. Ich suche Lehrer oder Lehrmeinungen auch, die Anleitung dazu geben, wie man das macht, wie man sich dieser Wahrheit nähern kann. Und einer davon ist sicher der Joe Dispenza, der am eigenen Leib ja erlebt hat, was passiert. Ich habe auch auf meiner Webseite, die ist www.peter-heiler.ch, da habe ich eine Übung, die ist im Hauptteil oben drin, die Sonnenübung. Das wäre eine Möglichkeit, sich diesen Zuständen anzunähern. Die scheint sehr einfach zu sein, die hat aber also ihre Fußangel. Ich schreibe auch dazu, was man beachten soll. Und das sollte man wirklich beachten, sonst geht der Schuss hinten raus. Da geht es im Wesentlichen darum, dass das ewige Hin und Her der Gedanken mal zur Ruhe kommt und wir uns auf einen einzigen Gedanken fokussieren können. Das bringt uns in unsere Mitte. Das ist dann eben das, was über das hinausgeht, wenn ich mit den Leuten philosophiere und alle möglichen Theorien verbreite. Ja. Sondern da werden sie auf sich selbst gestellt, lernen zu erkennen, über was für ein Potenzial sie eigentlich selbst verfügen. Ja. Darum geht es. Darauf kommt es immer an, nicht?
Ja. Schönes Beispiel, speziell dieses Buch Joe Dispenza. Ich glaube, er ist so ein bisschen Brückenbauer, wodurch die eine reine materielle Welt mit der geistigen Welt verbindet, und zwar richtig, auf einer wissenschaftlich fundierten Grundlage. sodass man eigentlich nur noch in Staunen kann.
Also wissenschaftlich fundiert, er hat sich ja mit Hirnforschern, Neurologen und Epigenetikern und so weiter zusammengetan, um herauszufinden, wie macht man das. Einerseits dieser wissenschaftliche Hintergrund, das ist alles belegt, was er macht, und der anderen Seite der absolute Pragmatiker, der Praktiker. Er redet nicht über Dinge, die irgendwo nebulös sind, sondern er versucht aufzuzeigen, wie kann ich das selbst greifbar, fühlbar machen. Und das ist sicher ein großer Vorteil bei ihm.
Danke ganz herzlich, lieber André. Ich denke, wir haben zwei wunderbare Bücher heute erwähnt. Einerseits eben die Autobiografie des Yoganandas, also Samanatti oder was? Samananta Yogananda, wie hieß das? Im Buchtitel hat der Yogananda vorne noch einen Teil gehabt. Weißt du auch nicht mehr?
Yogananda, kommt mir nichts anderes.
Also gut. Und andererseits eben die Bücher von Joe Dispenza, das ist wirklich eine unglaubliche Sache. Und im Quintessenz muss man einfach sagen, der Mensch ist auch viel, viel mehr als nur Materie.
Das kann man laut sagen,
Und wenn man wieder mal denkt, wie das Augenlicht ja auch nur eine ganz kleine Bandbreite von Frequenzen überhaupt sieht und wir denken immer, das ist die absolute Wahrheit, was wir sehen. Ist das schon die größte Täuschung eigentlich überhaupt?
Kann man sagen.
Ja. Und innerhalb des Weges, zu einem Weg zur Erleuchtung, kann man eigentlich diese Brücke sprengen und erkennen, dass man viel, viel mehr ist.
Selbstverständlich kann man das. Ja. Es geht nicht einfach nur mit Willenskraft. Man muss auch geschehen lassen, was da auf einen zukommt. Wenn ich mit dem Brecheisen etwas erzwingen will, kommt meistens das Gegenteil raus. Nicht? Man muss die Größe haben, die hatte ich lange Zeit nicht. Ich wollte mit dem Brecheisen dahin gelangen. Das führt zum Gegenteil, schlicht und einfach. Man muss also auch Abstand nehmen können, merken können, spüren können, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für so etwas. Oder dann halt sich sagen, im Moment ist nicht so günstig, muss ich wieder ein bisschen warten, bis sich der Nebel verzogen hat, bis der Sand aus dem Getriebe weg ist. Dann geht's wieder.
Ganz herzlichen Dank für diese philosophische halbe Stunde. Sage ich mir da, mit solchen Themen reden zu dürfen, jetzt auch mit dir, das ist für mich so ein bisschen die Königsklasse. Weil letztendlich weiß ich ja auch, dass hier oben die entscheidende Brücke ist zur Gesundheit, zur Erfüllung und zum persönlichen Glück und nicht irgendwo in materiellen Gegenständen.
Das ist richtig,
Herzlichen Dank und Ihnen auch alles Gute. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander.